Wir haben heute die letzte Predigt über den Kolosserbrief innerhalb dieser Reihe Christus in euch, Dynamik des Lebens. Und wir schauen uns heute im Kapitel 3 und 4 die praktischen Konsequenzen an für unser Leben, wie Paulus sie uns beschreibt. Und wir müssen dabei immer noch mal zurückgreifen auf das in den letzten Predigten Gesagte, damit es eben nicht nur ein moralischer Appell ist an einen schönen ethischen Lebensstil, sondern wirklich eine Erneuerung unseres Lebens und Denkens. Wir schauen uns die zentralen Verse, wir werden also so ein bisschen durch diesen Text chronologisch gehen. Es geht heute um Kolosser 3, und zwar ab dem Vers 18, und dann gehen wir in das Kapitel 4 hinein bis zum Vers 6. Und ich möchte die zentralen Verse, die uns sozusagen helfen, diesen Zusammenhang zu verstehen und diese Einzelaufträge wirklich einzubinden in unsere Berufung, möchte ich die voranstellen. Das sind die Verse 23 bis 25 aus diesem Text. Und danach werde ich dann einzeln durch den Text gehen. Die zentralen Verse also hier auch zu sehen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das ewige Leben als Lohn bekommt. Dient mit eurem Tun Christus dem Herrn. Denn wer Unrecht tut, wird dafür bestraft werden. Gott ist ein unparteiischer Richter. Hier wird in diesem Kernvers alles, was ihr tut, das tut von Herzen als etwas, das ihr eigentlich nicht für Menschen tut. Was ihr auch nicht für euch selbst tut, sondern was ihr für euren Herrn Jesus Christus tut. Das ist eure Ausrichtung, das ist eure Verantwortung, so zu leben. Das heißt, das, was ich in meinem praktischen Alltag tue, steht in erster Linie in der Verantwortung vor Gott. Und damit natürlich auch nicht in eine Beliebigkeit hineingestellt. Hier wird also nicht gesagt, ach, vergesst, was Leute um euch herum sagen, Hauptsache ihr selber findet eure Mitte und lebt das, was ihr wollt. Um dem einen Riegel vorzuschieben, kommen die Verse dahinter. Die sind nicht um uns geschrieben, um uns sozusagen Angst zu machen, sondern sind geschrieben, um uns diese Verantwortung vor Augen zu führen, dass wir vor Gott verantwortlich sind für das, was wir tun. Und darum steht hier hinter, seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das ewige Leben als Lohn bekommt. Dass ihr ein neues Leben führt und dass das sein Ziel bei Gott hat. Sein Ziel in der Ewigkeit bei eurem Herrn hat. Und darum dient mit eurem Tun Christus dem Herrn. Und seid euch auch bewusst, und das wird nachher, wenn wir uns die Einzelanweisungen, die Paulus gibt, nochmal anschauen, dann wird das klar, warum das hier steht, dass hier gesagt wird, wer Unrecht tut, wird dafür bestraft werden. Hier geht es darum, dass es nicht in eine Beliebigkeit hineinführt. Dass es nicht dahin führt, dass wir uns selbst in allen Punkten zum Eigenmaßstab machen. Es geht also um unseren Gottesdienst, sage ich mal, aber unseren Gottesdienst im Alltag. Und wenn wir das hören, alles, was ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn, dann leuchten andere Verse schon aus dem Kolosserbrief wieder auf. Und es war ja in den Gemeinden, die diese Verse erhalten haben, war es ja so, die haben diesen Vers dann im Zusammenhang durchgelesen. Und darum empfehle ich das auch immer. Gerade so kurze Briefe kann man gut mal sich hinsetzen und die wirklich am Stück durchlesen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Dann leuchtet nämlich auf, dass schon im dritten Kapitel, Vers 11, gesagt wird, alles, was ihr jetzt muss ich gerade gucken, wie das hier heißt. Alles, was ihr tut, das tut im Namen des Herrn Jesus Christus. Das ist nicht der Vers 11, sondern Vers 17. Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus dem Herrn gehört. Und es leuchtet auch auf, was wir im Kapitel 1 und 2 gesehen hatten. Es leuchtet auf, dass unsere Berufung darin steht, in Jesus Christus zu leben und aus seiner Kraft heraus zu leben. Und das ist die Voraussetzung sozusagen für das, was jetzt gesagt wird. Und um das noch einmal plastisch zu machen, wer da bei der letzten Predigt über den Kolosserbrief dabei war, weiß, dass ich da meine schöne Jacke geopfert habe und die habe von Manni Schwierk zerschneiden lassen. Nach dem Gottesdienst kam jemand zu mir und sagte, er wolle die Jacke mitnehmen, um das wieder dran zu nähen. Und ich denke mir, dass das ein gutes Bild ist dafür. Also ich habe das, sie ist noch nicht dran genäht, aber es ist ein gutes Bild dafür, wie das uns manchmal in unserem Leben geht, was Paulus beschreibt. Wir haben also die alte Jacke immer noch an unserer Garderobe hängen. Sie ist vielleicht zerschnitten, wir haben wirklich etwas schon abgetötet von unserem alten Menschen, aber Paulus sagt, das muss immer wieder erfolgen. Das ist also nicht eine Einmaligkeit und manchmal machen wir den Fehler, dass wir das versuchen, dann übereinander zu ziehen. Das geht bei dir sogar. Es sieht nur wahrscheinlich ein bisschen komisch aus. Nehme ich jetzt mal so an, also wenn Sie sich das so anschauen, wäre gar nicht schlecht so als Winterbekleidung, ich friere ja immer. Wir neigen dazu, das Neue sozusagen einfach drüber zu ziehen und zu sagen, jetzt gehöre ich zu Jesus Christus gut, jetzt gewöhne ich mir ein paar Sachen neu an. Dann ziehen wir das da drüber und fangen an zu schwitzen, weil das halt schwierig ist, das nur da drüber zu ziehen. Und deshalb sagt Paulus, ihr müsst das Alte ausziehen und ihr müsst das immer wieder tun. Ihr werdet immer wieder merken, oh, jetzt habe ich mal wieder die alte Jacke angezogen. Und dann müsst ihr die ausziehen und das Neue anziehen. Das ist also die Reihenfolge, die Paulus vorgibt im Kapitel 3. Er sagt, seid euch bewusst, ihr habt den alten Menschen ausgezogen und nun zieht ihn auch immer wieder aus. Ihr seid ein neuer Mensch in Jesus Christus und jetzt zieht immer wieder das Neue an. Das ist kein Widerspruch, sondern genau darin besteht unsere Aufgabe, dass wir uns bewusst machen, dass wir in der Reihenfolge leben, die Gott uns sozusagen vor Füßen legt, wenn wir ein Leben mit Jesus Christus führen wollen. Dass wir erst uns vor Gott hinstellen, vor Jesus hinstellen und sagen, ich kann das nicht. Und ich weiß, dass das, was mir natürlicherweise zufällt, dass das nicht von dir ist und auch, dass das oft Dinge sind, die mich negativ belasten. Ich möchte das bewusst ablegen, meine negativen Verhaltensweisen. Und ich möchte jetzt von dir das in Anspruch nehmen und wissen, du hast mich neu gemacht. Und nun möchte ich auch ganz bewusst in dieses Neue einsteigen, indem ich sage, Jesus, bitte mach du das an meiner Stelle. Du lebst in mir. Bitte schenk mir jetzt die Kraft dafür. Mach es bitte selbst für mich. Das ist die Voraussetzung, mit der wir jetzt sozusagen uns anschauen, wenn Paulus an die damaligen so verschiedenen Gruppen in der Gemeinde redet. Und vielleicht finden sich bei manchen dieser Aufforderungen wieder, bei manchen denken sie, gut, das betrifft mich nicht. Und wir schauen uns einmal diese Gruppen an, die Paulus aufzählt. Zunächst Vers 18 und 19. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. So ist es der Gemeinschaft mit dem Herrn angemessen. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Wenn wir uns die Gesellschaftsordnung anschauen, in die das hineingesprochen ist, dann ist das revolutionär. Und zwar nicht revolutionär, dass hier die Frauen aufgefordert werden, den Männern sich unterzuordnen, sondern die Tatsache, dass hier beide in die Pflicht genommen werden, das ist das Besondere. Eine gegenseitige Verantwortung wird aufgezeigt. In der damaligen Gesellschaft war das so, Frauen hatten wenige Rechte und viele Pflichten und die Männer, die hatten viele Rechte und wenig Pflichten. Frauen wurden in dem Umfeld, in das hineingeschrieben ist, wurden Frauen oft so als Sachen bezeichnet. Oder so, sagen wir mal, auf einer Stufe etwa mit Kindern und manchmal wie auch der übrige Besitz. Und deshalb ist das revolutionär, wie Paulus hier die Zuordnung von Mann und Frau beschreibt. Und wenn wir jetzt aus dem Epheserbrief das mithören, aus dem Epheserbrief die gleichen Aufforderungen, dann sagt Paulus letztlich, ist das, was ich euch beschreibe, eine gegenseitige Unterordnung. Einer achte den anderen höher als sich selbst. So sollt ihr als Ehepaar miteinander leben. Und die Unterordnung der Frau, die hier genannt ist, ist eine freiwillige Unterordnung. Sie ist nicht erzwungen. Dem Mann wird auch nicht gesagt, du musst jetzt aufpassen, dass du das Ruder in der Hand hältst. Überhaupt nicht. Es ist eine freiwillige und keine sozusagen keine Unterwürfigkeit hier gemeint, sondern eine Unterordnung unter die Leitung des Ehemannes. Es ist also hier immer auf die Ehe bezogen, das nur noch in Klammern gesagt, nicht auf irgendwelche anderen Zusammenhänge. Und dann sagt, für den Mann wird gesagt, dein Part ist es, deine Frau zu lieben und barmherzig mit ihr zu sein und nicht rücksichtslos zu sein. Das heißt doch, du machst die Unterordnung für deine Ehefrau leicht. Und deshalb ist dieses Miteinander hier gesagt. Ihr werdet, seid beide in die Pflicht genommen, Ehemann und Ehefrau. Und das ist hier für Paulus keine Frage, dass hier keiner von beiden darin in diesem Rollenverhältnis als minderwertig angesehen wird. Wir haben das im Kapitel 3 schon mal gesehen, wie Paulus sagt, in Jesus Christus fallen alle Schranken der Wertigkeit zwischen verschiedenen Menschen, ob Abstammung, ob Geschlecht, das sehen wir auch im Galaterbrief, Kapitel 3, 28, ganz deutlich, dass in Jesus Christus keine Wertigkeit in Bezug auf Geschlechter oder soziale Stellung oder irgendetwas sonst sein darf. Und damit stellt sich natürlich für uns die Frage, ist denn diese Sache, die Paulus hier erwähnt, mit der Unterordnung noch eine zeitgemäße Sache? Denn es kann uns ja passieren, dass wir sagen, das klingt sehr komisch, vielleicht auch anfechtbar, es klingt unmodern. Wie ist das zu verstehen? Wenn Paulus schon so weit geht, dass er Frauen eine so hohe Wertigkeit gibt, hat er nicht in Wirklichkeit noch mehr vor Augen? Einfach vor Augen, dass er die Gesellschaftsordnung nicht revolutionieren will, aber dass er alle Unterschiede an Wertigkeit und Stellung passé sieht. Wenn wir das miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass hier ja auch im weiteren Abschnitt, da kommen wir gleich nochmal zu, über Sklaverei, Sklaven und Herren gesprochen wird. Und in beiden Fällen wird hier entgegen der Gesellschaftsordnung gesagt, jede Minderwertigkeit ist ausgeschlossen. In allen Fällen betont Paulus gegenseitige Verantwortung. Aber im Unterschied jetzt zur Ehe, sagt Paulus in Bezug auf das Sklaventum, das ist ein Übel sozusagen, ein etwas, was wir, oder sagen wir ein notwendiges Übel oder ein etwas, was es zu tolerieren gilt, innerhalb dieser Gesellschaftsordnung, in der ihr lebt. Aber wenn sozusagen es daraus eine Tür gibt in die Freiheit, so beschreibt das Paulus in 1. Korinther 7, 21, dann wählt das. Denn es wird nicht ausdrücklich als Gottes Wille bezeichnet, dass es Sklaverei gibt. In Bezug auf Mann und Frau ist jetzt, meine ich, wichtig zu sehen, dass in der Bibel mehrfach auf eine hierarchische Ordnung hingewiesen wird. Aber gleichzeitig steht das Partnerschaftliche zwischen Mann und Frau entgegen der damaligen Gesellschaftsordnung so dicht dabei, dass da überhaupt kein Spielraum für negative Herrschaft ist. Kein Spielraum für negative Herrschaft. Und wer das selber lebt, das können sicherlich Ehepaare hier aus den Reihen auch bezeugen oder ich für meine eigene Ehe, kann sagen, also wenn wir das ernst nehmen, was Gott hier sagt, dann ist da kein Spielraum für ein negatives Großtun eines Mannes oder ein Macho-Dasein, überhaupt nicht. Es ist meiner Ansicht nach nicht möglich, das zu verbinden mit dieser Liebe und Barmherzigkeit, die bis zur Aufopferung vom Mann verlangt ist. Und gleichzeitig von der Frau Unterordnung, und das verstehe ich vor allen Dingen im Sinne des Respekts, des Achtunggebens und auch die Leitung an Vertrauen. Und wir sehen das Partnerschaftliche an ganz vielen Stellen des Neuen Testamentes in Bezug zum Beispiel auf sexuelle Gemeinschaft, im 1. Korintherbrief, dass dort gesagt wird, der Körper deines Ehepartners gehört dein Körper gehört sozusagen deinem Ehepartner. Und das ist wechselseitig gesagt. Und so verstehe ich es auch so, dass sozusagen Partnerschaft und Hierarchie sozusagen so nahe beieinander liegen, dass ein Mann auch Leitung delegieren kann. Ich lese gerade die Biografie von Erdmut von Zinzendorf, Gräfin von Zinzendorf, der Frau von Graf Ludwig von Zinzendorf. Und er sagt, also ich selber kann nicht mit Geld umgehen, deshalb habe ich alle Management- und Geschäftsaufgaben, alles Finanzielle bis hin zur Übertragung der Güter, alles an meine Frau delegiert. Die macht das viel besser. Und letztlich ist Erdmut von Zinzendorf dann Leiterin des Gesamtwerkes und ordnet sich trotzdem ihrem Mann unter. Also das heißt, hier wird das, kann das gelebt werden. Das darf delegiert werden. Und gleichzeitig bedeutet es für den Mann sozusagen, sich nicht aus der Verantwortung herauszunehmen komplett und zu sagen, naja, zu Hause und überhaupt, was zu Hause läuft und in der Familie, das ist mir alles Schnuppe. Wenn ich heimkomme, will ich meine Ruhe haben und meinen Fernseher und sonst nichts mehr. Das ist nicht legitim vom Wort Gottes, sich so aus der Verantwortung herauszuziehen, liebe Männer. Wie geht das praktisch, wenn wir das jetzt beziehen darauf, auf das, was ich vorhin sagte, wie sieht das dann aus? Beispielsweise eine Frau sagt, ich tue mich schwer damit, meinen Mann nicht zu verachten, ihn wirklich zu respektieren, weil ich halt ihn genau beobachte und manches auch entdecke, was mir nicht gefällt. Da liegt die Kritik vielleicht nahe. Und vielleicht möchte ich auch an vielen Stellen eigentlich lieber die Initiative haben. Und wenn sie dann im Gebet sagt, aber ich möchte das leben, was du mir anbefiehlst. Und ich möchte mich dabei nicht unfrei fühlen, aber Jesus, du lebst in mir. Und ich schaffe das nicht alleine, aber so wie du, Jesus, dich deinem Vater untergeordnet hast und das in keiner Weise eine Wertigkeit war und ihr kaum zu unterscheiden wart, so will ich das in deiner Kraft auch tun. Und das nicht untertänig, sondern im Sinne, dass ich den anderen höher achte als mich selbst. Und ein Mann sagt sich vielleicht, ach, immer muss ich zuhören, sie wird alles lang und breit durchsprechen und ist dabei so sprunghaft, ja, man kann gar nicht verstehen, wieso plötzlich auf einmal so viele Themen im Gespräch aufgetaucht sind. Und ich denke nur, wann hört sie auf, dass ich endlich entspannen kann? Dann ist da auch so dieses Gebet, eigentlich in gleicher Weise, dass ich sage, Jesus, du lebst in mir. Und ich weiß, dass ich aus eigener Kraft diese Geduld nicht aufbringe, weil mein Tag irgendwie mich so gefordert hat. Ich habe einfach dafür keine Spannkraft. Aber Jesus, du lebst in mir. Und darum, du hast so viel Liebe. Das reicht doch für mich mit. Und darum liebe du bitte durch mich und tue meiner Frau wohl durch mich. Schauen wir auf die nächste Gruppe, die hier genannt ist, Vers 20 und 21. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. So verlangt es die Gemeinschaft mit dem Herrn. Oder man könnte auch sagen, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Und Vers 21, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht entmutigt werden. Hier ist auch wieder eigentlich ein Ungleichgewicht in der damaligen Gesellschaft. In der Umwelt war es so, zumindest im Römischen Reich war es Recht des Vaters, dass er seine eigenen Kinder arbeiten lassen kann, dass er sie als Sklaven verkaufen kann und dass er sie zum Tode verurteilen kann. Das gab einen Gehorsam um jeden Preis. Und das Neuschaffende des Evangeliums wird hier deutlich, eine gegenseitige Verantwortung wird hier besprochen. Für die Kinder Gehorsam gegenüber den Eltern, ist die Grundlinie. Für die Väter Milde, was den Vätern ja manchmal schwerfällt. Milde, das nämlich den Gehorsam leicht macht. Eine gegenseitige Verantwortung. Behandelt eure Kinder nicht zu streng oder macht sie nicht bitter, schreiben manche Übersetzungen, macht sie nicht bitter, damit sie nicht entmutigt werden, damit sie nicht scheu werden, schreibt Luther dazu. Und das heißt, wir haben hier eine neue Ordnung, die auch wieder die alte Gesellschaftsordnung nicht völlig abschafft und die Werte verkehrt, aber die sie in einen Zusammenhang stellt, in eine gegenseitige Verantwortung und letztlich in eine Verantwortung vor Gott. Hier ist an Kinder gedacht, die schon auch diesen Weg des Glaubens mitgehen und die das als ihre Verantwortung auch gegenüber Gott verstehen. Ich bin meinen Eltern gehorsam im Herrn, also in Verantwortung vor Gott. Was gleichzeitig auch kein Kadavergehorsam ist, weil es ein Gehorsam in Gott ist. Das heißt, dass ich natürlich darin immer auch bei einem Kind sagen würde, es muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. und damit auch als seinen Eltern. Und insoweit steht das hier im Kontext einer christlichen Familie. Und für die Väter ist gesagt, ihr habt an die Seele eures Kindes zu denken. Denkt daran, dass ihr ein großes Geschenk von Gott anvertraut bekommen habt, dass ihr Kinder haben dürft, dass ihr eine Verantwortung habt für sie und dass ihr diese Möglichkeit und das Geschenk wahrnehmt, eure Kinder zu prägen, eure Kinder zu ermutigen, euren Kindern Mut für die Zukunft zu geben, Zuversichtlichkeit zu schenken. Das ist eure Aufgabe. Denn ich glaube, was jetzt sozusagen, wenn wir das Gegenteil ausmalen, dann ist das, dass wir letztlich in irgendeiner Weise unsere vermeintliche Enttäuschung über unsere Kinder zum Ausdruck bringen in unserer Sprache. Dass wir sagen, wie, du verstehst das nicht. Ich habe dir das doch erklärt. Jetzt langsam müsstest du es doch begriffen haben. Oder bist du so dumm, dass du das nicht verstehen kannst? So reden wir Väter ja manchmal. Können ganz ungehalten mit unseren Kindern sein. Ich erwische mich da selber auch bei solchen Sprüchen. Und hier steht eindeutig, erbittert sie nicht, entmutigt sie nicht. Ihr seid dazu da, eure Kinder zu fördern und ihnen zu helfen, dass sie sich etwas zutrauen, liebe Väter. Schauen wir die nächste Gruppe an, Vers 22, und wir machen dann einen Sprung in das vierte Kapitel, 4 Vers 1. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, tut es nicht nur äußerlich, um euch bei ihnen einzuschmeicheln. Dient ihnen aufrichtig, als Menschen, die Christus als Herrn ernst nehmen. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven, wie es recht und billig ist. Seid euch bewusst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Und wieder das Gleiche. Die Gesellschaftsordnung ist das eine, sagt Paulus. Die Ordnung, die für Menschen, die erneuert sind, in Jesus Christus gilt, ist eine andere. Und wieder eine gegenseitige Verantwortung, die es auch möglich macht, in diesen schwierigen Umständen der damaligen Gesellschaftsordnung zu leben. Und wie gesagt, Paulus schreibt nie, Sklaventum ist sozusagen von Gott gewollt und so, sondern er sagt, ihr könnt jetzt nicht einfach da ausbrechen und alles revolutionieren. Das würde die Gesellschaft sozusagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht verkraften und ertragen. Aber wenn ihr denn schon Sklaven seid und als solche geboren seid, dann könnt ihr trotzdem auch in einer so misslichen Lebenssituation, dann könnt ihr trotzdem in eurem Herrn Jesus Christus gehorsam gegenüber euren Herren sein. Und zwar ein aufrichtiger Gehorsam, keine Untertänigkeit, sondern ein aufrichtiger, ein ungeheuchelter Gehorsam. Und ihr Herren, und das gab es ja damals in der Gemeinde, da waren Sklaven und Herren, beide hatten Jesus Christus gefunden und waren vielleicht in der gleichen Gemeinde. Den Herren ist gesagt, ihr habt gerecht zu sein in dem, was ihr tut. Ihr habt euch zu verantworten für jedes, was ihr euren Sklaven antut und was ihr ihnen auftragt. Das bedeutet auch wieder, ihr sollt den Gehorsam leicht machen. Ihr sollt es leicht machen, euch gehorsam zu sein. Es dauert 1800 Jahre, bis die Sklaverei abgeschafft wird. Sie wird durch Christen abgeschafft, die in ihrem Gewissen angerührt sind. Die Grundlinien in diesem Text sind derart klar, dass man sie auch auf andere Lebensbereiche beziehen kann, meine ich. Ich hörte jetzt von einem Autohändler, der sagte, sein Lagerleiter hätte eine deftige Gehaltserhöhung gefordert. Eine richtig dicke. Und dann sagte er, ja, also da habe ich schon schlucken müssen. Andererseits, den Lagerleiter, den ich da habe, das ist ein bekennender Christ. Und der macht seine Sache derart ehrlich, dass der mir im Jahr so viel Geld spart, dass ich bereit bin, dem so viel zu zahlen, um den behalten zu können. Denn er arbeitet aufrichtig, ungeheuchelt, selbst wenn der Chef halt nicht hinguckt und es auch wirklich nicht überprüfen kann. Und das sind also diese Grundlinien der Aufrichtigkeit, die hier gefordert ist und des ungeheuchelten Auftretens, die, meine ich, lassen sich durchaus auch auf Angestelltenverhältnisse beziehen. Und die Chefs unter uns auch in Bezug auf gerechtes Handeln an Untergebenen. Alles, was ihr tut, das tut als dem Herrn. Das tut, als wenn ihr es eigentlich Christus zuliebe macht. und nicht den Menschen. Und darum noch einmal dieser Schlüssel, damit es zum Lernen verständlich ist, was wir schon mal bei einer Predigt uns angeschaut hatten. Wichtig ist dieses Christus in euch. Wenn wir aus eigener Kraft merken, ich stoße da an meine Grenzen, dann ist das genau richtig, diese Beobachtung. Und Christus in euch bedeutet, dass wir zuerst das Vergnügen und dann die Pflicht haben. Erst das Vergnügen zu wissen, ja, ich gehöre zu Jesus Christus. Erst das Vergnügen zu wissen, ja, mir steht Kraft von Gott zur Verfügung. Erst das Vergnügen zu wissen, ich darf ihn wirklich mir bewusst machen, das Alte ist gestorben, weil es ans Kreuz genagelt ist. Und dann die Pflicht, darin zu gehen und das in umzusetzen, das Neue anzuziehen, das Alte auszuziehen. Erst das Ruhen in Christus und dann das Gehen in seiner Kraft. Und dann werden uns sozusagen, um das noch einmal zu vervollständigen, werden uns jetzt in Kapitel 4, Vers 2 noch ein paar Hinweise gegeben in Bezug auf diese Verbindung mit Jesus Christus, die ja da jetzt direkt hineinspricht. Denn wenn ich das erkläre, wie funktioniert das, dieses Christus in euch in Anspruch nehmen, hat das ja viel mit unserem Gebet zu tun. Und das wird, meine ich, in dem Vers 2 gut ausgedrückt. Lasst nicht nach im Beten und werdet nicht müde, Gott unablässig zu danken. Betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir sein Geheimnis bekannt machen können. Die Botschaft von der Rettung durch Christus, für die ich jetzt im Gefängnis bin. Bittet Gott darum, dass ich dieses Geheimnis offenbar machen kann, wie es mein Auftrag ist. Hier wird das Gebet angesprochen als Schlüssel, Verbindung zu unserem Herrn. Wenn wir sagen, alles, was wir im Alltag tun wollen, wollen wir in dem Namen Jesu Christi tun, dann hat das viel mit diesem Gebetsleben zu tun, mit diesem ständig in Kontakt mit ihm sein, in ganz normalen Sätzen, was ich mit meinem Herrn in der Zwiesprache bespreche. Und hier wird deutlich gesagt, zunächst mal, dass wir nicht vergessen, in Dankbarkeit auf das zu schauen, was uns geschenkt ist. Und ich sagte vorhin, erst das Vergnügen, dann die Pflicht. Ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel zu diesem Leben in Jesus Christus, dass wir dankbar sind für das, was wir besitzen. Dankbar sind für das, was wir in Christus haben. Und dann auch in der Verbindung mit ihm unseren Weg gehen können und im Gehorsam gegenüber ihm unseren Weg gehen können. Dann wird uns das hier nochmal anbefohlen, dass wir auch in Fürbitte für andere einstehen. Auch das ist eine Sache, die letztlich so aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus dann automatisch erwächst. Wenn ich alles, was ich tue, im Namen Jesu Christi tue, dann werde ich auch Menschen, die mir ihre Not anvertrauen, wo ich vielleicht merke, die brauchen jetzt meine Unterstützung, werde ich sie in der Fürbitte tragen. Das ist eigentlich etwas, was dann automatisch folgt aus dem Leben mit Jesus Christus. Dann wird uns ab Vers 5, gucken wir uns als letzten Abschnitt an bei diesem Text, gesagt, dass sozusagen nochmal zusammenfassend, wie unser Lebensstil geprägt sein darf. Ich halte das auch für eine Zusammenfassung von dem, was vorher über diese gesellschaftlichen Dinge gesagt wurde. Im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen, sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch für jeden und für jede die treffende Antwort zu finden. Ich fand das sehr interessant, dass hier dieser Unterschied des Wandelns mit Jesus Christus so beschrieben wird, dass gesagt wird, ihr wandelt in Weisheit, und ich verstehe das so, wandelt so, dass das, was ihr tut, letztlich auch durchdacht ist und durchdrungen ist von dem, wo eure Ziele liegen. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Das heißt, ihr geht mit einer Zielausrichtung, man könnte auch sagen mit einer gemeinsamen Idee oder man könnte das auch als Leben mit Vision, wie unsere Kampagne heißt, im April, Mai bezeichnen. Lebt so, dass ihr wirklich zielgerichtet unterwegs seid. Zielgerichtet, weil ihr einen klaren Maßstab habt. Und dieser Bibeltext will uns ja helfen, sozusagen unseren Alltag durchzuschauen, zu schauen, wie verhalte ich mich als Ehemann, als Ehefrau, als Kind meiner Eltern, als Vater meiner Kinder? Wie verhalte ich mich als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber oder als Vorgesetzter, Untergebener? Und hier werden dann, leuchtet das sozusagen noch einmal auf, dass der Unterschied darin gegeben ist, dass wir zielgerichtet laufen können. Und gleichzeitig Menschen in unserer Umgebung das Evangelium in ganz normaler Art und Weise mitteilen. Hier wird das ja in ansprechender Weise genannt, wie unser Glaube sozusagen Kreise zieht um uns herum. Dass wir individuell und angemessen mit Menschen reden können. Das heißt, hier wird redet Paulus von diesem ganz Normalen, dass Menschen durch meinen Glauben angesteckt werden, weil ich ihn sehr ansprechend und auch sehr individuell verstehe, weiterzugeben und zu kommunizieren. Zusammenfassend von der ganzen Predigtreihe bleibt mir, dass ich hoffe, dass das Ihnen so gegangen ist, dass Sie bewusster sagen, ich möchte ein Leben führen als ein Mensch, der mit Jesus Christus lebt, was aus der Kraft heraus lebt, die in meinem Leben vorhanden ist, weil Jesus Christus in mir ist. Christus in euch, das ist die Dynamik unseres Lebens. Und dass wir das bewusst haben, unabhängig davon, ob wir mehr in der Situation sind, dass wir denken, wir müssen jetzt gerade eine alte Charaktereigenschaft, eine alte Verhaltensweise ablegen oder etwas Neues anziehen, dass wir in diesem Bewusstsein sind, zuerst in Dankbarkeit und Freude auf Jesus Christus schauen und auf das Geschenkte schauen und dann erst die Sache in Angriff nehmen, in seiner Kraft und in seinem Auftrag. Amen. Ich möchte gerne mit Ihnen beten, Sie können dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen dafür, dass wir so viele praktische Anweisungen bekommen für unseren Alltag, dass wir auch merken, wie anders deine Maßstäbe sind als die, die wir oft in der Gesellschaft vorfinden. Und wir beten darum, dass wir erleben, wie wir immer wieder erinnert werden von dir, Altes auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen. Aber dass wir dabei gleichzeitig in diesem Bewusstsein stehen können, dass du es schaffst und nicht wir selbst. Damit wir nicht verkrampft werden und ja uns irgendwie moralische Pflichten auferlegen, sondern wir möchten gerne in deiner Kraft leben und in dieser Kraft gehen. Darin segne uns bitte. Amen.